Hier im Bundestag, im Elisabeth-Lüders-Haus, findet am Wochenende des 2. und 3. November das Corona-Symposium statt. Die AfD hat geladen, sie treibt die Aufklärung in Deutschland voran. Man muss leider sagen, als einzige Partei entschlossen. Es gibt jetzt etwas Unterstützung vom Bündnis Sahra Wagenknecht. Das war auch Thema, ob es zu einer Zusammenarbeit kommen kann. Was hier besprochen wird, ist das ganze Spektrum der Corona-Maßnahmen. Es reicht von juristischen Wertungen, zum Beispiel über die 5,7 Milliarden Euro, die ausgegeben worden sind für Masken und die jetzt durch den Schlot gehen. Es geht um Maßnahmen, ob man die juristisch wieder zurücknehmen kann, wie es die Slowakei gemacht hat. Also juristische Maßnahmen sind über 1 Million, die davon betroffen waren, Personen. Es geht um eine ganze Reihe weiterer Themen und wir werden versuchen, heute mit einigen Gesprächspartnern, die hier auch jetzt Referenten waren, zu zeigen, wie der Stand der Dinge ist und auch, wo es in Zukunft hingehen kann. Herr Peters, die AfD treibt die Aufklärung hier mit diesem Symposium voran. Wie soll es weitergehen und mit wem?
Eine gute Frage. Wir haben aktuell zwei Gesetzentwürfe, Gesetzesinitiativen in der Pipeline. Das heißt, wir haben sie eingebracht mit Drucksachennummer, ein Rehabilitierungsgesetz, an dem ich selber mitarbeiten durfte, von meinem AK-Leiter Stefan Brandner. Und da geht es darum, die Bußgelder und die Strafverfahren einzustellen, um das Land zu heilen. Und
wie viele sind das?
Das werden viele. Das ist nicht komplett erfasst. Wir haben die Zahlen für NRW, da sind es 250.000. Wenn man das hochrechnet, sind das über 1 Million. Also wir reden da deutlich von einem siebenstelligen Bereich. Und es gibt bereits ein Land in der EU, das gemacht hat, Slowenien. Und in Slowenien hat das sogar eine sozialdemokratische Regierung gemacht. Das ist also kein Thema, keine Frage von rechts oder links, sondern von richtig oder falsch. Und bei dem Gesetzentwurf haben wir auch, sagen wir mal, positive Signale auch vom BSW erhalten. Jetzt ist das im Ausschuss und jetzt hoffen wir, dass wir damit weiterkommen. Ein zweiter Antrag geht um die Rehabilitierung der Soldaten, die zwangsgeimpft wurden, dass die wieder in den aktiven Dienst aufgenommen werden. Und natürlich der aktuelle Antrag, von dem man in der Presse lesen kann, für einen Untersuchungsausschuss von BSW, dem wir beigetreten sind. Das ist jetzt also der gemeinsame Untersuchungsausschussantrag von BSW und AfD. Aber die BSW hat den Antrag noch nicht eingebracht mit Drucksachennummer. Da warten wir jetzt drauf. Und wenn Sie ihn mit Drucksachennummer haben, können Sie ihn dann einsetzen. Können Sie ihn sozusagen einbringen in den parlamentarischen Verlauf. Dann wird da in erster Lesung darüber diskutiert werden.
Herr Albrecht Jahn, Sie sind Kinderarzt und haben eine Information, die jetzt gar nicht in diesem Ausschuss zum Tragen kommt, die aber extrem wichtig ist. Vielleicht eine der wichtigsten, die wir heute nicht gehört haben. Was ist es?
Mein Thema ist die Plazentaschranke. Die Plazentaschranke trennt den mütterlichen und den kindlichen Kreislauf und verhindert, dass Substanzen, die nicht das Kind erreichen sollen, draußen bleiben. Ich habe mich mit dem Impfstoff befasst, mit dem modifizierten Messenger-Impfstoff, der kein Impfstoff ist. Und diese Substanz durchdringt die Blut-Hirn-Schranke. Sie durchdringt die, sozusagen ist in der Muttermilch nachweisbar. Und zwar aktiver Messenger-RNA ist in der Muttermilch nachweisbar. Und wir wissen, dass dieser Messenger-RNA in Nanofette so verteilt ist, dass er auch in die Zellen eindringen kann. Die große Frage ist, kann er auch die Plazenta-Schranke durchdringen? Das heißt, kann dieses Messenger-RNA direkt das ungeborene Leben oder das werdende Leben erreichen? Und diese Frage ist schlichtweg nicht geklärt. Diese Frage ist nicht mal gestellt. Es gibt eine einzige Arbeit dazu an zwei Frauen, und da wurde aktives Messenger-RNA im Nabelschnurblut gefunden.
Das ist doch bei Zulassung für Medikamente immer eine entscheidende Frage, wie das aussieht mit, ob Schwangere das Medikament. Vielleicht erklären Sie es mal fußgängertauglich. Das heißt, wenn geimpft wird, ist nicht klar, das Kind gleich mit die mRNA bekommt, oder?
Diese Frage wurde nicht geklärt. Das wissen wir aus den Pfizer-Papern, die herausgeklagt wurden. Es wurde keine einzige Schwangere dort getestet. Diese Frage ist auch von der EMA nicht geklärt, auch von der Europäischen Arzneimittelkommission wurde diese Substanz nicht für Schwangere empfohlen. Ist es eine rein politische Entscheidung, Schwangere auch zu impfen?
Herr Professor Sönnigsen, das ist jetzt hier von der AfD angeschoben, aber es ist wichtig, weil es die einzige institutionelle parlamentarische Aufarbeitung ist, die wir in Deutschland haben. Sie haben einen Vortrag gehalten, hat die Wissenschaft versagt? Die Antwort ist fast eine rhetorische Frage. Wie sieht die Antwort aus?
Ja, die Wissenschaft hat nicht versagt, sondern die Menschen haben versagt, denn die wissenschaftlichen Fakten lagen ja auf dem Tisch, lagen von Anfang an auf dem Tisch, und zwar auch im RKI. Wir haben ja im RKI die Arbeitsgemeinschaft Influenza, die seit vielen, vielen Jahren die Surveillance-Daten über Erkältungserkrankungen in Deutschland erhebt, epidemiologisch sauber, an repräsentativen Stichproben, da sind 700 Praxen involviert, 70 Krankenhäuser. Und die hatten Anfang 2020 keine Corona-Fälle, komischerweise. Das gibt einem doch zu denken. Und diese Zahlen waren ja auch dem RKI-Krisenstab bekannt, wurden auch vom Krisenstab entsprechend dokumentiert in Protokollen. Keine neuen Fälle aus der RGI, keine neuen Fälle, das finden wir immer wieder. Und die Vorgaben, die von der Politik kamen, sozusagen Risikohochstufung, waren wissenschaftlich nicht rechtfertigt. Es war dem RKI auch bekannt. Das heißt, die Wissenschaft hat nicht fachlich versagt, sondern die Wissenschaft hat versagt, oder die Wissenschaftler haben versagt, indem sie zu feige waren, um das aufzumachen.
Ich hätte zum Beispiel ein Interview gemacht mit einem Philosophen. Ich lasse den Namen jetzt mal weg, ich will niemanden in Schwierigkeiten bringen. Der Leopoldiner, also auch einen großen Ruf hatte, und der war auf der Linie des kritischen Rationalismus von Karl Popper. Das war überhaupt keine kritische Ansicht bis dahin, wurde aber in der Corona-Krise eine. Er hat ganz sauber argumentiert auf dieser Linie. Sie selber sind auch nicht ohne Blessuren abgegangen, und zwar im Wortsinn. Es ist, also kann man ja doch sagen, dass das, was Wissenschaft ausmacht, nämlich dass der Dialog rational sein soll, dass der Disput rational sein soll, dass man sich streitet, aber in der Sache und nicht an die Personen rangeht. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass das stattgefunden hat.
Das hat definitiv nicht stattgefunden. Ich bin übrigens auch ein großer Anhänger von Karl Popper. Und ich denke, die Popperschen Prinzipien der rationalen Herangehensweise, die sollten natürlich in der Wissenschaft selbstverständlich sein.
Also ich sage jetzt mal für Fußgänger, weil wir nicht alle Philosophen haben, zum Beispiel, dass die Wichtigkeit einer Theorie liegt darin, dass sie widerlegt werden kann. Nur wenn sie widerlegt wird, wonach man auch suchen muss, wenn man sie so definiert, dass sie kritisiert werden kann, deswegen kritischer Rationalismus, hat sie überhaupt einen Wert. Also Theorien, die immer wahr sind, ich sag mal Richtung Psychoanalyse oder so etwas, kommt man dann, ist jetzt nicht das beste Beispiel, aber Wissenssoziologie, solche Vorstellungen, wo man, mit, egal was kommt, ist immer mit der Theorie alles erklärbar, ist die Theorie wertlos. Und ständiges Überprüfen, Nacharbeiten, es ist die Wissenschaft ist ein konstanter Reparaturbetrieb, so könnte man das sagen.
So ist es, und alles andere ist Ideologie. Und das haben wir natürlich in der Corona-Zeit jetzt sehr, sehr hautnah erleben dürfen. Und ich natürlich auch sehr persönlich, mir wurde der Dialog verweigert. Ich meine, das Prinzip jeder wissenschaftlichen Tätigkeit ist der wissenschaftliche Diskurs. Das heißt, es werden Thesen aufgestellt, die Thesen werden überprüft, sie werden falsifiziert, um jetzt nochmal bei Popper zu bleiben, oder sie können eben noch nicht falsifiziert werden. Das heißt aber dann noch nicht, dass es deswegen Wahrheit ist, sondern sie sind halt noch nicht falsifizierbar. Aber da muss man eben im Dialog dranbleiben, im wissenschaftlichen Diskurs, und so können wir uns in unserem Wissen weiterentwickeln. Das war plötzlich nicht mehr möglich. Die Thesen, die sich auf Fakten beriefen, die wir damals hatten, die Daten, die vorlagen, wir hatten die Daten aus China, wir hatten Daten aus Italien, die völlig verzerrt dargestellt wurden in Deutschland. Wir hatten die Daten aus der Arbeitsgemeinschaft Influenza in Deutschland im RKI. Also wir hatten eigentlich eine Menge relativ verlässliche Daten, die alle angezeigt haben, Körper zu, Leute, mal langsam gucken wir uns das erstmal an. Ja? Und das war nicht, es war nicht erlaubt, das zu sagen. Und ja, nicht nur in Deutschland. Ich meine, John Ioannidis, einer der renommiertesten Wissenschaftler überhaupt.
Der meistzitierte Mediziner, mal.
Ja, der meistzitierte, der übrigens auch schon immer eine kritische Haltung hatte. Ja, der hat ja 2005 schon diese wegweisende Publikation gehabt. Warum sind die meisten medizinischen Studienergebnisse falsch? Also, klar, weil da gibt es, würde jetzt sehr weit führen, wenn wir da jetzt drüber einsteigen würden. Aber sagen wir, wir müssen einfach gegenüber Studien und Studienergebnissen müssen wir kritisch sein. Gegenüber Daten müssen wir kritisch sein. Gegenüber Behauptungen müssen wir erst recht kritisch sein. Und letztendlich die ganzen Dinge, die zu Beginn der Corona-Krise verbreitet wurden, waren überwiegend einfach Behauptungen, die überhaupt kein Datenfundament hatten. Und wenn man sich dagegen geäußert hatte, dann ist man ausgegrenzt worden. Also ich habe ja, wir haben ja als deutsches Netzwerk evidenzbasierte Medizin am 20. März die erste kritische Stellungnahme herausgegeben, 20. März 2020. Und ich wurde daraufhin von der Universität gemaßregelt, das sei gegen die Policy der Universität und das dürfe man nicht tun, damit würde man den Rektor bloßstellen und so weiter und so fort, also was mir da an den Kopf geworfen wurde. Und ich habe versucht, dann mit der Universitätsleitung auch ins Gespräch zu kommen und dieses Gespräch ist mir verweigert. Man hat mich kaltgestellt. Als erstes. Und so ging es dann weiter bis zur Entlassung. Ja, das war ja ein stufenweiser Eskalationsprozess, der da gefahren wurde, um den Gerichten halt mundtot zu machen. Ist ihnen nicht gelungen, aber.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, das will ich jetzt gleich abfragen. Ich war konsterniert von der Schärfe, von der Erbarmungslosigkeit, von dem Abweichen von allen Regeln, die es eigentlich gibt, auch für Wissenschaftsbetrieb, in dieser Situation. Wie haben Sie das erlebt und haben Sie eine Ahnung? Also die Frage ist immer, warum machen die sowas? Also das ist ja das erste Mal, dass ich das so erlebe, dass Strukturen dysfunktional sind, kenne ich aus dem Journalismus sehr gut. Aber jetzt, also auch in der Wissenschaft, das heißt, ja, also haben Sie das ähnlich erlebt, dass es im großen Stil dysfunktional wurde, also die Freiheit der Wissenschaft auch verschwand? Und haben Sie eine Hypothese, warum das so ist?
Naja, das Problem war ja, dass wir in einen Massenwahn geraten sind. Ja? Also, das heißt, durch die mediale Berichterstattung, hier die Tausende von Toten in Italien und so weiter und so fort, das ist ja, wir wissen ja heute, dass das alles so nicht gestimmt hat. Und Medien haben natürlich etwas gemacht, was sie schon immer machen, sie übertreiben. Ja, weil 1000 Tote lassen sich besser verkaufen als 10. Und ich glaube, dass sehr viele Menschen einfach drauf reingefallen sind und das zu so einer Art Selbstläufer wurden. Ja. Allerdings muss ich sagen, dass ich mich sehr, sehr getäuscht habe, denn ich habe damals eigentlich fest geglaubt, na gut, das ist jetzt ein Medienhype und die machen jetzt hier einen riesen Skandal und alles und in 5 Wochen ist das alles vorbei. Und ich habe ehrlich gesagt nicht geglaubt, dass da so eine Agenda letztendlich dahinter steckt. Heute bin ich ziemlich sicher, dass tatsächlich von vornherein eine Agenda dahinter steckt.
Ja. Jetzt hat Robert F. Kennedy vor 2 Tagen, glaube ich, waren das, gesagt, dass er weiß, dass die Herstellung des Impfstoffs gar nicht von Pfizer durchgeführt wurde, sondern das sind über 130 Labore, die alle an DARPA, also an der militärischen Endkantenforschung in den USA dranhängen. Ist da ein Zusammenhang? Also weil ja auch die Übung, was Paul Schreier ja eindrucksvoll gezeigt hat, aufeinander aufbauend, erst strikt militärisch, dann immer mehr Zivile dazu, dann auch die Medien dazu, man hat das alles durchgetestet. Also ist da ein Zusammenhang? Sehen Sie das?
Also ich denke, dass Gain-of-Function-Forschung einerseits und Impfung steht natürlich sehr eng in Verbindung miteinander. Denn man würde ja, wenn man jetzt tatsächlich eine Biowaffe entwickelt, die man auch einsetzen möchte gegen andere feindliche Bevölkerungen, dann wird man den Impfstoff parallel dazu mitentwickeln, um die eigene Bevölkerung zu schützen. Nur, dass dieser Schuss nach hinten losgegangen ist. Also ich glaube, ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass es von vornherein geplant war mit dem, was ja auch behauptet wird teilweise, dass mit dem mRNA-Impfstoff jetzt die Menschheit reduziert werden soll. Also das glaube ich eher nicht. Ich glaube, dass es geplant war, wir testen mal diesen Biokampfstoff und dann gucken wir mal, ob wir das mit einer Impfung wieder in den Griff kriegen. Und das ist wirklich in die Hose gegangen. Ja, es hat sehr viel Schaden angerichtet. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der Schaden, der durch die Impfung entstanden ist, dass das tatsächlich beabsichtigt war. Bin ich mir jedenfalls nicht sicher. Dass hier Pläne dahinter stecken und dass natürlich auch sehr viel Geld involviert ist. Es geht um Geld, es geht um Macht, es geht um Kontrolle, es geht vor allem um Kapitalverschiebung. Ja, Kapital, das ist der Hauptkapitalismus. Wir verschieben die Ressourcen vom Mittelstand und den kleinen hin zu sehr wenigen Großkonzernen und den Menschen, die da dahinter stecken.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Sönnigsen, und ich wünsche Ihnen auch persönlich alles Gute. Sie haben viel einstecken müssen für Ihren Mut. Irgendwann muss sich Mut auch mal lohnen, und dafür sollten wir alle sorgen.
Ja. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja.
Das war der erste Tag des dritten Corona-Symposiums hier im Bundestag. Es ging um Recht, es ging um Politik. Verschiedene Themen, und was klar wurde, es gibt drei Bereiche: Politik, die Wissenschaft und die Medien. Und es gehört auch noch in gewisser Weise die Pharmaindustrie dazu. Und sie sind nicht so funktional unabhängig voneinander, wie sie sein sollten. Die Wissenschaft hat die Politik nicht informiert, was sie tun soll. Die Politik hat der Wissenschaft gesagt, was sie tun soll. Und wir werden uns morgen mit den Medien beschäftigen. Das wird hier auch ein großes Thema am zweiten Tag des Corona-Symposiums sein, das sehr spannend sein wird. Wir sind gespannt, vor allen Dingen, ob auch die Öffentlich-Rechtlichen oder die sonstigen Privaten sich hier mal blicken lassen. Heute war es nicht der Fall, bis auf die Welt.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Jetzt erst recht.